Diese Folge wird unterstützt durch das DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl.
Jetzt, wenn ich zurückblicke, denke ich, boah, wie krass, was für eine Chance ich hatte, so eine Trainerin zu haben. Alle Grundlagen, die ich bis heute noch nutzen kann, komplett von ihr bekommen habe.
Ich finde es auch super wichtig, dass ein Trainer reflektiert, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht. Zum Beispiel, wenn auch einen schlechten Wettkampf nicht nur sagt, ja, der Athlet ist schuld, hat schlecht trainiert, sondern okay, vielleicht müssen wir was im Training ändern und so.
Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen. Geschichten, die bleiben. Der Podcast mit Persönlichkeiten des Sports, wie du sie noch nie gehört hast.
Willkommen zur 6. Folge von Voice of Athletes. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um eine der wichtigsten und oft unsichtbarsten Beziehungen im Sport, die zwischen Athlet und Coach. Unsere Gäste, Margarita Kolosow, RSG-Athletin, Viertplatzierte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, und Lea Toranjena, bekannt als Zirkus-Lea, Artistin, Performerin und Weltmeisterin im Syrat. Beide nehmen uns mit in ihren Trainingsalltag, in die Höhen, aber auch in die Reibungspunkte zwischen Ansagen, Vertrauen und dem Wunsch, gemeinsam zu wachsen. Was macht eigentlich einen guten Coach aus? Wann hilft Pushen und wann braucht es einfach Zeit zum Zuhören? Und wie gelingt es als Team, über sich hinauszuwachsen, auch wenn es mal kracht? Eine Folge über Disziplin, Motivation und was echte Coaching-Athletin-Beziehung wirklich ausmacht. Viel Spaß mit Dein Coach ist stolz auf dich. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich habe hier heute die Marga und die Lea bei mir. Und deswegen starten wir auch direkt rein mit der Frage an Lea. Es gibt dieses Zitat mittlerweile bei TikTok. Dein Coach ist stolz auf dich.
Ja.
Erzähl uns doch mal, woher das kommt.
Also das kommt jetzt von meiner letzten Erfahrung, wo ich jetzt einen Trainer habe seit ungefähr einem Jahr, wo ich das erste Mal seit einer ganz langen Zeit wieder die Erfahrung mache, wie wichtig ein Coach ist, aber wie wichtig und interessant auch diese Beziehung ist, weil man ja seinen Coach irgendwie stolz machen möchte. Mir das ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass er stolz ist auf mich und mich das ganz stark motiviert. Und ich sozusagen, klar mache ich das für mich, aber da ist noch so ein 10% extra, dass wenn er dann auch noch stolz ist, dann gebe ich da irgendwie noch mehr Energie rein. Und mir ist es super wichtig und deswegen, ja, ich glaube, das weiß er auch. Und dann weiß er auch, wann er mir das sagen muss, damit es mich pusht.
Mhm. Marga, bei dir ist ja so, dass deine Trainerin 2022, Julia Raskiner, Trainerin des Jahres geworden ist. Und du hast damals im TV auch die Laudatio für sie gehalten. Richtig spannender Moment. Warum ist sie für dich Trainerin des Jahres geworden oder beziehungsweise was habt ihr für eine Beziehung zueinander?
Also jetzt haben wir eine wirklich gute Beziehung zueinander. Es hat ein bisschen gebraucht, weil jeder verändert sich ja im Leben. Und ja, über die Jahre sind wir einfach sehr aneinander gewachsen. Und also ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber wenn ich in die Halle komme, ich freue mich, sie zu sehen. Wir reden auch außerhalb von dem Sport, außerhalb vom Training über Themen. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir beide reflektieren und uns verbessern wollen und ja, einfach auch schauen, okay, vielleicht habe ich mal einen Fehler gemacht in einem Konflikt, vielleicht war doch nicht die andere Person schuld und kommen dann zueinander hin und entschuldigen uns auch. Genau, also das finde ich eigentlich super wichtig und da habe ich so gemerkt, okay, wow, das läuft echt gut in dem Moment, wo sie zum Beispiel zu mir kommt und sagt, hey, sorry, das war nicht so gemeint oder ja, das war mein Fehler oder ich dann auch hingehen kann und mich entschuldigen kann für mein Verhalten. Mhm.
Genau. Was macht denn so einen guten Coach für euch aus? Also wenn ihr jetzt sagt, das ist mir wichtig an einem Trainer, wenn ihr euch das jetzt aussuchen könntet.
Ich finde, bei mir hat sich das ganz stark verändert über die Jahre, weil ich habe ja schon Coaches, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Und in der Zeit, wenn man noch so jung ist, dann ist es ja auch eine Person, die einem sehr, sehr stark sagt, was man machen soll und auch sehr stark prägt und führt und dem man auch komplett vertrauen muss, weil man ja einfach noch mega jung ist. Und ich glaube, einen guten Coach macht aus, dass er das kann, also er oder sie, dass man wirklich jemanden an die Hand nehmen kann und sagen kann, mach jetzt das, hör jetzt auf, du hast genug gemacht, der aber dann später auch loslassen kann und dich alleine machen lassen kann. Und dass man beides kann, glaube ich, ist super wichtig, aber auch trotzdem später noch, also jetzt zum Beispiel, habe ich ein Verhältnis mit meinem Coach, wo es einfach, er ist da zum Unterstützen, aber alles kommt aus mir. Und manchmal denke ich mir, ich wünsche mir diese Zeiten zurück, wo ich 7 war und mir einfach jemand gesagt hat, mach jetzt das und es wird dann so abgearbeitet, weil es ja viel weniger Arbeit ist. Aber es ist wichtig im Moment, dass ich meine Ziele setze und dass ich weiß, wo ich hin will und dass der Coach wirklich nur da ist zum Unterstützen.
Wie ist es bei dir?
Ja, also bei super viel kann ich nur zustimmen. Genau, also einmal dieses, dass man auch es manchmal lassen soll und den Athleten einfach arbeiten lassen soll. Das ist super wichtig, weil manchmal braucht man halt Tipps und manchmal halt nicht. Und das finde ich halt richtig wichtig, dass der Coach es einfach versteht und ja, das auch timet richtig. Außer den Momenten, wo es einem einfach nicht gut geht oder wenn man, keine Ahnung, gerade einen Zusammenbruch hat oder es einfach nicht läuft, dann, dass da jemand kommt und versucht, einen aufzubauen, ist halt super wichtig im Training, vor allem vor großen Events. Genau, ich finde es auch super wichtig, dass ein Trainer reflektiert, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht. Genau, also zum Beispiel nach einem schlechten Wettkampf nicht nur sagt, ja, der Athlet ist schuld, hat schlecht trainiert, sondern okay, vielleicht müssen wir was im Training ändern und so. Das finde ich auch super wichtig.
Also ihr sprecht auch extrem viel.
Ja.
Und wie ist es bei dir, sag ich mal, jetzt beim Wettkampf selber? Weil wir kennen es ja alle, da ist man nervös. Da der eine ist, der redet gar nicht mehr, der andere redet nur noch. Also gerade so vor dem Wettkampf ist ja der Trainer, gerade in der Sportart, wo man dann auf die Fläche geht und jetzt muss man performen. Das ist ja ein Druck teilweise, vor dieser Fläche da zu stehen alleine. Wie ist es da, also was bist du für ein Typ? Was soll der Trainer bei dir am besten machen?
Also während der Vorbereitung sagt mir Julia eigentlich wenig. Sie weiß, dass ich so in mich reingehen muss und ich spreche halt mit mir selbst im Wettkampf, im Training und dann, wenn da noch eine andere Stimme mit reinkommt in meinen Kopf, dann ist zu viel und dann komme ich nicht klar. Genau, deswegen weiß sie eigentlich, dadurch, dass wir jetzt super lang schon zusammenarbeiten, dass sie so ein bisschen ruhig machen soll und wenn sie dann sieht, ich habe eine Krise, ich komme mit irgendwas nicht klar, dann kommt sie mit Tipps. Genau, also ja, und vor der Fläche sagt sie mir auch manchmal, ja, alles gut, du kannst alles, aber normalerweise mache ich das selbst. Also sie steht eigentlich neben mir und ich spüre einfach ihren Support und ich rede mit mir selbst und sage mir alles, was ich gesagt kriegen muss.
Das hat man auch gesehen, Fernsehen. Du bist auf die Fläche gelaufen, hast dann da,
ja.
Und dann dachte ich, okay, die weiß, was sie machen muss. Richtig spannend zum Zuschauen. Ja. Wie war das bei dir bei der Sur-WM?
Ich glaube, bei mir, also ich habe jetzt gerade dieses Jahr die Sur-Weltmeisterschaft gemacht. Das war mein erster Wettkampf seit irgendwie 10 Jahren oder so, weil ich ja sonst, wenn ich auf die Fläche gehe, für eine Show, das mache ich immer ganz alleine. Und da könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass da noch jemand mit dabei ist, auch wenn ich mit Francis auftrete zusammen, da sind wir zu zweit und haben da unsere kleinen Sachen, aber dass da jetzt noch jemand wäre, der uns irgendwas sagt, auch jetzt bei einem wichtigen Event, wäre voll komisch, das würde gar nicht passen. Aber jetzt beim Wettkampf war mir das mega wichtig. Ich brauchte auf jeden Fall jemand, der da ist. Und beim Sierrad ist es ja auch so, dass das zusammen mit dem Rhönrad an einem Wettkampf teilgenommen wird. Das ist alles das Gleiche. Und beim Rhönrad kann es passieren, dass wenn man einen Fehler macht, dass der Trainer reingreifen muss und das Rad anhalten muss. Das heißt, von den Wertungsbestimmungen ist es so, dass der Trainer ganz dicht dabei steht. Und das haben die am Sier einfach so übernommen. Das heißt, während dem ganzen Wettkampf stand Hauke, mein Trainer, direkt neben der Fläche. Und ich fand das so toll, weil ich wirklich die Unterstützung brauchte. Und ich bin vom Typ her jemand, ich bin dann komplett aufgedreht und ich rede voll viel und ich finde es voll toll, dass mein Coach dann auch da ist und dann, dass wir noch irgendwie Witze machen und dass wir eigentlich beide wissen, ich kann's, aber ich will das in dem Moment, also da muss mir niemand sagen, ja, du kannst es, ich habe auch keine Routine, sondern ich weiß es schon und ich brauche eigentlich mehr die Energie, so eine richtige positive Energie. Und man kann auch sehen, er stand direkt daneben und er kannte halt auch meine Kür und er ist dann komplett so mitgegangen mit dem Kopf und so, ja und so. Und er hat auch bei einem Teil, was so ein bisschen wackelig war, dann auch versucht zu sagen, so, ja, das war richtig gut. Und ich fand es, also ich fand es mega gut. Und auch dann direkt danach, ich meine, ist bei dir wahrscheinlich auch ähnlich, wenn du von der Fläche kommst und das gut gemacht hast, dass dann jemand da ist und du den Moment dann teilen kannst mit der Person. Weil es ist ja schon, der Trainer hat halt echt viel auch gemacht, dass du so gut geworden bist und dass man das dann auch zu zweit erlebt, ist halt schön.
Also würde dir schon sagen, es ist so eine Teamleistung dann in dem Moment, auch wenn der eigentlich nur daneben steht.
Voll.
Ja.
Voll. Und also das jetzt zu machen ohne, es wäre ganz anders gewesen für mich. Also es hätte auch geklappt, aber es wäre nicht so schön gewesen.
Weil man sagt ja oft so, ah ja, der Trainer, wofür braucht man denn eigentlich einen Trainer? Also das ist so eine ganz, eigentlich so eine No-Brainer-Frage, aber was ist so der Punkt, dass ihr sagt, jeden Tag im Training, ihr geht dahin, könntet ihr das auch, also was wäre, wenn ihr das einfach alleine machen würdet? Ging das? Wofür braucht man denn eigentlich einen Trainer?
Also dazu wollte ich davor noch sagen, ja, der Trainer ist ja nicht nur beim Wettkampf dabei und ist ja nicht nur die Leistung im Wettkampf, die er beeinflusst, sondern das ganze Training. Und jeden Tag im Training wird ja an allem gefeilt und ja, verbessert. Und man kann, also bei uns wird immer gesagt, man kann sich ja nicht von der Seite selbst sehen. Da kann der Trainer das besser sehen. Und klar gibt es Spiegel und keine Ahnung, man kann ein Video machen, aber man sieht es trotzdem nicht so, wie der Trainer das sieht. Und da bei uns ja super wichtig ist, irgendwie so einen bestimmten Ablauf zu perfektionieren, musste einfach eine Person von der Seite das mal anschauen und ja sagen, woran man halt noch feilen muss. Oder mit dem Gerät sieht man ja auch nicht immer genau den Winkel, wo das Gerät fliegt, sondern wenn man jetzt kopfüber ist und, keine Ahnung, den Reifen mit dem Bein fangen muss, dann sieht man das einfach nicht. Und wenn das mit von dem Timing her nicht klappt, dann weiß ich, also ich weiß manchmal nicht, okay, was soll ich machen, damit es klappt? Ich verstehe es einfach nicht. Und dann kann die Trainerin halt von der Seite schauen und sagen, ja, du bist viel zu früh oder du bist zu spät. Und genauso gibt die Person dann Tipps, weil man es halt einfach selbst nicht sieht, selbst auf dem Video auch nicht.
Wie läuft das bei euch? Macht ihr auch viel mit so Videoanalyse?
Ja.
Nimmt ihr euch und dann guckt sie und sagt, dann jetzt, du musst, ruf sie dann rein, jetzt früher oder so? Oder wie funktioniert das bei euch?
Also wenn wir was mit Video machen, dann ist es entweder, wenn irgendwie ein Element einfach die ganze Zeit nicht klappt, obwohl es zum Beispiel mal geklappt hat, oder einfach, wenn man was erlernt, vor allem mit dem Gerät, da macht man ein Video und schaut, okay, wie kann ich das Timing besser machen oder wo soll das Gerät eher hinfliegen? Und wenn es dann zu den größeren Wettkämpfen kommt, dann werden eigentlich fast alle unsere Übungen immer gefilmt und dann schauen wir die ganze Übung an und dann wird gesagt, ja, das war nicht so gut, da war es gut, guck mal hier, guck mal da, und dann kann man auch auf Pause machen und zum Beispiel einen Winkel zeigen, auch in einem Element, also Spagat, kein Spagat und so, genau.
Und da geht's ja voll ins Detail.
Dann. Ja, genau.
Krass, das sind ja die eine ist ja das, die Techniksache, das andere ist ja aber auch so ein bisschen die, ich sag mal, das ist ja auch so dieses heiß diskutierteste, die Motivationssache, so dieses auch sagen, hey klar, jeder geht ja mal ins Training wie auch in den Job oder in die Schule und man hat halt auch an Tagen einfach mal keinen Bock. So, und dann ist ja auch die Frage, was ist dann, wie ist eine richtige Motivation? Weil der eine sagt, er braucht voll den Push, der andere sagt, nee, lass mich lieber in Ruhe. Wie seid ihr da so für Typen? Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt einen schlechten Tag, was ist da das Beste, was der Trainer machen kann?
Aber bei mir ist immer eine Challenge. Also bei mir, ich bin ja auch besser, wenn jemand zuguckt, immer. Das heißt, wenn ich einen Trick so fast kann, aber nicht richtig hinkriege alleine, dann sage ich immer, hey, kannst du mal gucken? Oder dann sage ich sogar, ich habe einen neuen Trick, guck mal zu. Und dann geht es meistens besser, wenn jemand zuschaut, also dass ich mich dann besser konzentrieren kann oder so. Und ich habe jetzt mich auch sehr lange Zeit alleine vorbereitet für diese Weltmeisterschaft und habe dann ganz viel gefilmt und ganz viel auch Videoanalyse gemacht, wie du gerade erzählt hast. Aber ich hatte auch das Ding, dass ich mir manchmal halt die Challenge selbst gesetzt habe für ein Video. Also ich dachte, ich möchte heute das und das posten. Und ganz oft wollte ich halt so Videos posten, die sehr gut funktionieren, wo man einen Trick lernt und den am Ende dann schafft und dass man halt Sachen verbessert und dass es dann geht. Dann muss es halt am Ende auch klappen, sonst hast du das Video nicht. Und da wollte ich eigentlich schon aufgeben, weil ich gemerkt habe, es wird nichts. Aber dass ich dann wirklich noch dran geblieben bin, einfach nur, um diesen Shot zu haben von dem geschafften Trick.
Also Social Media motiviert dich auch.
Ja, genau. Also da hat mich Social Media, das war eigentlich genau das Gleiche, das Blick von außen, der dann funktioniert hat. Und sonst bin ich schon jemand auch, mit dem man ein bisschen härter reden kann. Also wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe oder so, kann man schon auch mal sagen, jetzt Lea, mach mal.
Reiß dich zusammen.
Ja, reiß dich zusammen, mach mal. Das geht bei mir, das funktioniert.
Brauchst du dann auch?
Ja.
Ja?
Ja.
Und bei dir?
Das ist unterschiedlich, weil manchmal, wenn man dann so ein bisschen strenger kommt, dann kämpfe ich zurück. Und dann ist so, keine Ahnung, so ein Hin und Her von so.
Machst dich besser?
Nee, manchmal nicht. Und dann ja, heizt sich das so auf, wenn man gegenseitig das so, ja. Ja, so. Ich weiß nicht, so ein Konflikt halt einfach ein bisschen anstrebt. Deswegen meistens ist bei mir eigentlich so ein ruhiger Ansatz der Beste, also wenn man so ja ruhig sagt, hey komm, alles ist gut, du schaffst das, das wird schon, du bist stark, du kannst es, dann ist eigentlich normalerweise bei mir das ganz gut. Mhm. Ja, aber kommt auch, glaube ich, auf den Trainer an. Also ich habe ja auch ein größeres Trainerteam oder hatte in der Vergangenheit auch mehr Trainer und da gab es halt auch einen Trainer, der, da habe ich das wirklich manchmal gebraucht, dass man mich immer so anbrüllt. Aber so, ja, und dann bin ich so, oh, okay, gut. Ja, ich weiß jetzt, was ich machen soll. Ich lasse das mal lieber, was ich gerade eben gemacht habe.
Und dann ist halt natürlich auch die Frage, ne, welche Art und Weise, das kommt ja auf die Beziehung an. Ich finde, man merkt halt voll, man braucht so eine krasse Bindung zu dem Trainer, weil wenn, egal wo jetzt einer zu einem sagt, jetzt reiß dich mal zusammen zum Beispiel, es kommt immer darauf an, wer das sagt und wie das sagt. Ich finde, dieses ganze Thema ist so sensibel von, wenn man sich halt jahrelang gut kennt, kann man halt auch mal sagen, jetzt komm, zieh durch. Und wenn man sich aber gar nicht kennt und dann das zu einem sagt, dann sagt er so, hey, was will der von mir? Der pusht mich voll und der, das, damit kann ich gar nicht. Also es ist so verrückt, wie diese Beziehung auch eigentlich wichtig ist, dass man sagt, hey, ich vertraue der Person und die darf dann auch mal sowas zu mir sagen. Oder die muss das dann auch mal zu mir sagen, dass man das Commitment ja auch hat, dass es erlaubt ist, auch mal vielleicht einem ja, wie du sagst, anzubrüllen oder aufzuwecken, zu sagen, okay, vielleicht muss ich ja mal kurz wieder wach werden, weil es ist auch manchmal gefährlich, man will sich ja nicht verletzen.
Voll.
Und eigentlich wollen die Trainer oder sollten sie ja nur das Beste für einen wollen. Finde ich, macht in der ganzen heißen Diskussion um dieses Trainerthema ja auch voll viel aus und finde ich auch wichtig zu sagen. Aber man merkt halt auch, man braucht halt einen Trainer, weil ohne Trainer, es ist eine Teamgeschichte, auch wenn man dann alleine da steht. Der schickt dich auf die Fläche, der holt dich wieder ab, der steht jeden Tag im Training neben dir. Der gibt da ja auch extrem viel Energie mit rein. Und es sind natürlich auch mehrere Menschen. Deswegen, euch hat ja auch die Jugend sehr geprägt, weil Nachwuchstraining ist ja wichtig. Und da ist ja auch, sag ich mal, so ein kleiner Funfact hier in der Runde.
Ja.
Leas Heimtrainerin ist meine Mama.
Ja.
Und Magas Heimtrainerin ist Jana, unsere Versicherungsberaterin von Pimster. Also wir kennen uns irgendwie alle so ein bisschen, da schließt sich ein Kreis. Und dazu jetzt mal das Thema so Jugend, gerade Heimtrainer, die sind ja bis heute noch irgendwie auch Teil eures Lebens, obwohl sie euch nicht mehr trainieren. Wie ist denn da aktuell die Verbindung oder die Beziehung, wenn ihr an eure Heimtrainer denkt?
Also ich habe zwei Trainer in meiner Jugend, die mich ganz stark geprägt haben. Einmal war das Milena Nolte, wo ich von 5 bis 10 Jahren lang richtig geturnt habe und richtig, ja, einfach auch eine krasse Jugend hatte. Und danach, im Anschluss, war es Anke Veranik, deine Mutter, die mich dann in einem anderen Sport begleitet hat. Und was ich so besonders finde, ist, dass diese Zeit mit Milena Nolte, da war ich ja noch wirklich klein, da brauchte ich jemanden, der einen komplett unterstützt und komplett einem sagt, was man machen soll. Weil man ist ja noch richtig klein, man kennt ja nicht mal die Regeln von dem Sport und man muss da komplett vertrauen. Und sie hatte genau diese Autorität, der man vertrauen konnte und auch musste. Und ich habe sie auch noch gesiezt und es war wirklich so, man hat auch richtig Respekt vor ihr. Man hat ihr irgendwie die Hand gegeben zum Hallo sagen und so. Und jetzt, wenn ich zurückblicke, denke ich, boah, wie krass, was für eine Chance ich hatte, so eine Trainerin zu haben, weil ich alle Grundlagen, die ich bis heute noch nutzen kann, komplett von ihr bekommen habe. Also es war wirklich so ein Training, wo man kommt in die Halle und man muss erstmal Boden turnen und es geht irgendwie Rolle vorwärts, Rolle vorwärts, Rolle vorwärts, die ganze Zeit die Repetition. Alles, was an Beweglichkeit und Kraft an irgendwie Basis da ist, hat sie alles gelegt. Und es ist eigentlich total schade, dass wir eigentlich gar nicht mehr so richtig in Kontakt sind, weil ich weiß gar nicht, ob sie das weiß, aber für mich war das eine super wichtige Zeit.
Und es war nie hart für dich in dem Moment? Also
nee, also es war, ich weiß, dass meine Mutter öfter gekommen ist, um mich abzuholen und die das dann gesehen hat und die dann dachte, oh Gott, das ist ja voll krass, ich hoffe, die mag das. Aber ich kam immer raus mit einem Lächeln und ich fand es immer toll. Und das war so dieses, man wurde extrem gepusht, aber man wurde dann ja auch gelobt, wenn es gut war. Und ich war auch gut. Ich glaube, es hat auch geholfen. Also es hat die ganze Situation dann auch leichter gemacht. Und dieses Erfolgserlebnis, dass man eine Sache macht und macht und macht und macht und dann irgendwann kann, das war richtig toll. Und dass man auch besser wird und so, das war alles richtig schön. Mir hat das super viel Spaß gemacht. Als ich 10 Jahre alt war, bin ich zur Sportaerobik gewechselt, unter der Leitung von Anke Beranek, der Mutter von Sina. Und da war das Training am Anfang noch ähnlich. Also mir wurde sehr, sehr viel gesagt und ich musste ja auch den neuen Sport auch kennenlernen. Und dann ging es ja auch mehr um Choreografien und andere Elemente. Und das war dann auch wirklich sehr wieder geprägt von der Trainerin, die immer gesagt hat, was ich machen soll. Aber es war schon ein bisschen ruhiger. Also schon der erste große Unterschied war, dass ich ja Anke geduzt habe und Frau Nolte gesiezt habe. Da war ja schon ein großer Unterschied. Anke war ja auch viel jünger. Das hat ja auch nochmal einen anderen Charakter irgendwie gehabt. Und was Anke richtig toll gemacht hat, ist, dass sie den Übergang richtig gut geschafft hat von man ist 10 und man braucht eine Trainerin, die komplett alles macht, bis zu man ist 15 und man braucht auf jeden Fall noch eine Trainerin, die einem sehr, sehr viel sagt, aber die einem auch irgendwie mehr Freiraum geben muss, damit man auch selbst entdeckt, was man machen will, bis zu man ist 18, man ist erwachsen, man hat seine eigenen Ziele, man hat vielleicht auch Ziele außerhalb von diesem Sport, das ist ja ein ganz kleiner Sport-Aerobic und da hat sie mich ja auch unterstützt, nicht nur in ihrer Sportart, sondern auch dann mit den Aufnahmeprüfungen von der Zirkusschule und mit allem, was irgendwie danach gekommen ist. Sie ist mich in einigen Shows besuchen gekommen und das ist für mich irgendwie was ganz Besonderes, weil ich glaube auch, also wie mit Milena, hätte ich das ohne sie nicht machen können. Also sie war super wichtig, aber auch, dass ich ja immer noch in Kontakt bin mit ihr. Gerade jetzt auch, weil du mein Management machst, ist es natürlich noch schöner, weil sie dann ja auch über dich, über mich erfährt und so. Ist es für mich super besonders, so jemand gehabt zu haben, der meine ganze Jugend erfahren hat, die mich super gut kennt und die immer unterstützend da war. Und bis heute, also sie hat mir eine Nachricht geschrieben, als ich die Weltmeisterschaft gemacht habe. Sie hat sich auch den Livestream angeguckt und dann hat sie mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, oh, es war so wie früher und ich hatte Pipi in den Augen und ich war so berührt, weil es für mich ja auch dann auch war wie früher und auch die ganzen Parallelen vor den Wettkämpfen. Und das ist was ganz Besonderes, was gehabt zu haben.
Werbung.
Sag mal, Marga, du trainierst ja jetzt echt schon ziemlich lange in verschiedenen Trainingsgruppen. Hast du es auch schon einmal erlebt, dass da Selbstzweifel bei den Mädchen auftreten?
Leider ja. Und es hört sogar im Teenageralter fast jedes zweite Mädchen mit dem Sport auf. Und nicht, weil sie keinen Spaß mehr dran hat, sondern weil sie sich unwohl fühlt, wie ihr Körper dabei aussieht. Und es ist so schade. Es gibt schon seit einiger Zeit das DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl, wo DAF zusammen mit Nike und Expertinnen einen kostenlosen dreiteiligen Workshop entwickelt haben, der jungen Menschen helfen soll, sich unabhängig von Schönheitsidealen im Sport wohlzufühlen. Und zusammen mit dem DTB, mit dem Deutschen Turnerbund, gibt es sogar Übungen für die Sporthalle, damit Trainerinnen und Teams eine stärkende Umgebung schaffen können für die Sportler.
Das klingt nach einem echten Mehrwert. Marga, du bist ja sogar auch Botschafterin für das DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl. Also schaut mal in die Shownotes, da findet ihr alle Links zu der Website und auch zu den Dokumenten zum Download.
Werbung Ende.
Und bei dir?
Damals bei mir in Potsdam hatte ich zwei Trainerinnen. Einmal die Silke Flügel, die war dann so ein bisschen älter. Ich habe sie auch gesiezt. Und dann noch einmal Diana, die war, ich weiß gar nicht, wie alt sie damals war. Ich glaube, so 16 Jahre alt. Aber wenn man selbst ja 6 ist, nimmt man das ja ganz anders wahr. Also für mich war sie damals erwachsen. Also sie wusste, glaube ich, auch nicht ganz, was sie mit mir macht. Aber ich finde es richtig toll, wie die mich damals aufgenommen haben und mich gefunden haben. Und die haben mich sehr, sehr schnell in der Anfängergruppe gefunden und gesagt, okay, trainierst jetzt mit den Großen. Und ich bin so 2 Wochen in der RSG und auf einmal trainiere ich mit den Mädels, die schon Übungen haben, die schon crazy Elemente machen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Genau, aber die haben dann damals was in mir gesehen und das so mir auch gesagt. Und das hat mich dann auch sehr motiviert und ja, mich dazu gebracht, einfach noch mehr zu machen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hart gearbeitet habe als Kind, sondern ich einfach nur Spaß hatte. Und die haben das aber zu meinem Vorteil benutzt. Also die haben schon damals meine Persönlichkeit mit auf die Fläche gebracht. Und das finde ich richtig toll, dass das damals schon gemacht wurde von dem Trainerteam, dass sie mich als Persönlichkeit gesehen haben, anerkannt haben und das auf der Fläche wieder gespiegelt haben und das als Vorteil überbracht haben. Also die haben damals auch peppige Musiken genommen, solche Musiken genommen, dass ich einfach die ganzen Zuschauer mitreiße. Und ja, wir haben immer noch sehr gut Kontakt und die haben mich ja vorbereitet so, dass ich dann in die Nationalmannschaft aufgenommen wurde und dann zu Julia kam. Und wir haben immer noch sehr guten Kontakt. Immer wenn ich nach Potsdam komme, komme ich zu Besuch. Wir telefonieren regelmäßig. Genau, stehen immer noch eng in Kontakt. Genau, und dann, als ich zu Julia kam, war ich 12, also war ich auch noch relativ jung. Und ich finde jetzt, von 12 bis jetzt bin ich 20, die Jahre, das hat sich schon sehr verändert, auch wie das Training aufgebaut ist, wie alles auch ums Training herum bei uns abläuft, weil damals war es so, ja, du machst das, wir nehmen die Musik, bist du einverstanden? Dann muss ich nur sagen, ja, finde ich cool, so, oder, aber ich glaube, viel Mitspracherecht hatte ich damals auch nicht wirklich, oder es war mir einfach relativ egal. Und so über die Jahre haben wir das halt auch, dass einfach meine Persönlichkeit mehr in die Übungen reingebracht wurde und sie mich auch als Persönlichkeit anerkennt. Und das finde ich toll, dass unser Verhältnis halt nicht, ja, Trainer-Athlet ist, sondern, also, dass ich nicht einfach nur Gymnastin bin, sondern dass ich Marga bin. Marga mag das, Marga ist so. Und das finde ich halt richtig toll, weil wir kennen uns jetzt, also, enger. Und ja, also, jetzt hat sie letztens zu mir gesagt, ich habe dir dein Leben lang immer gesagt, was du machen sollst. Das darfst du mal entscheiden. weil wir haben jetzt gerade neue Übungen gestellt und dann haben wir uns über Musiken unterhalten. Und sie war jetzt nicht so Fan von der Musik, die ich vorgeschlagen habe, aber dann hat sie gesagt, ja, aber vielleicht wird es ja trotzdem gut. Weil solche Musiken, die du eh jetzt schon genommen hast, hätte ich niemand anderen gegeben außer dir. Und so nur, weil ich dir vertraue. Und das, finde ich, ist halt super wichtig. Und jetzt so im Nachhinein, keine Ahnung, die ganze Laufbahn von unserer Beziehung ist halt, finde ich, hat sich echt krass entwickelt. Mhm. Im Vergleich zu, als ich mit 12 gekommen bin und jetzt, wie wir auf Augenhöhe miteinander reden können, finde ich wirklich mega.
Ist ja für die Trainer auch, glaube ich, extreme eine Anforderung von, die haben eine 12-Jährige vor sich, die gerade den Sport liebt und die Spaß hat und die gut sein will. Und plötzlich ist die 12-Jährige 20 und sagt, nee, pass mal auf, ich will das so und so. Und Pubertät ist ja sowieso ein Thema, wo du dann manchmal auch gar nicht weißt, was du selber willst, unzufrieden mit dir selber bist oder auch irgendwie überhaupt nicht klarkommst sowieso. Und dann hat der Trainer, also ich stelle mir das als Trainer auch extrem vor, von was der alles können muss. Also der muss irgendwie psychologisch auf euch eingehen. Der muss aber genau wissen, was Marga will, was Lea will, wie was Marga braucht, was Lea braucht. Eigentlich dieses 1-zu-1-Coaching extrem. Dann irgendwie Techniken können, dann dich korrigieren müssen, dann irgendwie auch langfristig eine Planung haben, beim Wettkampf nicht selber durchdrehen. Weil ich glaube, für den Trainer ist es ja auch extrem krass, wenn, also ich habe auch ein paar Mal als Trainer fungiert und wenn man dann daneben steht und dann sich innerlich so denkt, oh Gott, mich zerreißt es hier. Aber man bleibt dann cool, ja, du schaffst es. Ich schaff's das. Ich glaube, das sind ja auch so Sachen, wo man manchmal gar nicht auf dem Schirm hat, was auch in so einem Trainer eigentlich vorgeht. So. Und ich glaube, das ist ja auch voll spannend.
Ja, also bei uns lief es ja auch nicht immer glatt. Und als ich dann 16, 17, 18 Jahre alt war, gab es halt auch öfters Konflikte, weil ich glaube, es einfach auch schwer ist, genau was du gerade gesagt hast, dieses, okay, volle Kontrolle und dann auf einmal, ich muss meine Verantwortung abgeben. Weil trotzdem ist ja der Trainer auch verantwortlich für deine Leistung. Und dann, wenn man das einem 17-jährigen Kind da übergibt, weiß ich, also kann ich jetzt im Nachhinein verstehen, warum das immer mal wieder zu Konflikten kam. Aber ja, man kommt halt in so ein Alter, wo man dann so denkt, ja nee, ich bin jetzt Chef, ich will das entscheiden. Genau, aber dann war es bei mir so, dann habe ich gemerkt, yo, ich brauche den Trainer. Der Trainer gibt mir Tipps, ohne Trainer geht's halt einfach nicht. Und genau, dann ist es, hat sich so das ausgeglichen.
Was waren so die Konflikte zum Beispiel? Oder gibt es was, worüber ihr heute auch lachen könnt?
Bestimmt können wir darüber lachen. Also über die Phase reden wir nicht wirklich. auf jeden Fall war ich so der Meinung, ja, wozu machen wir das alles? Also
du hast hinterfragt.
Ja, genau.
Okay,
ich habe gesagt, ja, aber das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Also nicht in dem Sinn, ich kann das eh, sondern es ist doch überflüssig. So, wenn man eine Sache 10-mal machen kann, wozu machen wir die so 50-mal? So. Und dann habe ich halt die anderen Mädels auch beeinflusst, weil ich war so, ja, wozu machen wir das jetzt so? Oh, oh. Also habe ich die anderen auch dazu gebracht zu hinterfragen und das waren sie dann auch gar nicht wohl.
Die Rebellen.
Die Rebellen.
Ja, genau.
Aber es passt auch zur Musik dann.
Ja. Ich hätte eine Frage, deine Choreografien, machst du die? Macht deine Trainerin die oder kauft ihr die irgendwie komplett von woanders ein?
Also früher hat die komplett meine Trainerin gemacht. Mhm. Und dann halt, wie gesagt, mit dem Alter konnte man dann auch Ideen mit einfließen lassen. Wahrscheinlich, weil auch die Ideen besser wurden dann mit dem Alter. Aber auch jetzt haben wir eine Übung komplett ohne Julia gestellt. Also es kommt immer eine Choreografin, also eine Tänzerin. Und wir hören uns mit ihr die Musik an und dann bauen wir erstmal die Schrittfolgen. Wir haben ja 2x8 Sekunden in der Übung, wo man nur tanzen muss. Und das bauen wir erstmal mit ihr und danach drumherum bauen wir dann die ganze Übung. Und die Tanzschritte macht Julia sowieso nicht, sondern dann einfach nur das Anreihen von den Elementen und das flüssige Übergehen. Und wir haben halt gemerkt, dass es bei mir halt voll wichtig ist, dass es mir bequem ist und mir passt. Und jetzt hat sie mir die Verantwortung ein bisschen übergeben dieses Jahr und wirklich viel habe ich selbst gemacht. Genau, also wir haben 2 Übungen wirklich ohne Julia komplett gestellt und sie hat die dann gesehen und war so, ja doch, das passt, finde ich gut. Eine haben wir mit ihr gebaut, die finde ich auch richtig gut. Genau, also ist halt so normalerweise was mit ihr, aber jetzt haben wir das auch mal probiert. Wie gesagt, sie hat mir das Leben lang gesagt, was ich machen soll. Jetzt darf ich mal selbst entscheiden, was zu tun ist. Und ja, dann gucken wir, wie das so ankommt. Und ja, ich meine, es ist ja nie zu spät, eine Übung zu ändern oder Musik zu wechseln.
Aber das ist ja auch ein anderes Gefühl dann, wenn du jetzt weißt, die habe ich jetzt selber gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also der persönliche Bezug ist nochmal größer, weil davor war der persönliche Bezug größtenteils nur zu der Musik, die ich gewählt habe. Und jetzt diese ganze Übung, da ist einfach meine Seele drin. Und das ist einfach, finde ich, nochmal schöner. Genau, ja.
Hast du auch ein bisschen mehr Druck jetzt gefühlt? So nach, wenn du sagst, okay, wie kommt denn das jetzt an bei den Kampfrichtern?
Ja, weil ich möchte gerne noch eine neue Reifenübung machen. Und die Musik findet Julia halt gar nicht toll, weil das einfach nicht ihre Musikrichtung ist, die sie hört. Und anderen Menschen, denen ich die Musik vorgespielt habe, die waren, oh wow, wie cool. Und das beruhigt mich dann, weil natürlich ist es meine Trainerin so, sie macht eigentlich die wichtigsten Entscheidungen für mich und mit mir und ich bespreche super viel mit ihr. Und wenn sie dann sagt, ich weiß ja nicht, aber es kann cool werden, und ich denke mir, ich glaube, es wird cool, aber wenn jemand sagt, so, ich weiß ja nicht, dann zweifelt man halt schon dran, aber eigentlich, ja, habe ich gelernt, dass oft meine Ideen halt schon ganz cool sind. Manchmal halt nicht, aber oft halt schon. Und ja, wenn sie mich dabei unterstützt, dann wird es, glaube ich, trotzdem cool.
Dann weißt du mal, wie viel Druck da auf
ihr ist. Ja, das ist ja so. Ja. Hat sie mal entschieden, ja, ist ja ihr Ding, wird schon gut sein. Und jetzt, wenn man es dann selber entscheiden muss, denkt man sich so, bin ich mir sicher? Vor allem, weil das halt ein bisschen risky ist, weil das ist halt nicht eine typische Magermusik. Es ist dann keine typische Magerübung, aber da spielt trotzdem viel Seele von mir mit rein, weil ich die Musik einfach sehr mag. Genau, und dann ist halt so, okay, wird's jetzt oder wird's nicht?
Brauchst du ein bisschen Mut.
Ja, genau.
Mhm.
Ja.
Und musst dir auch selbst vertrauen, dass du das jetzt auch kannst. Also, dass du alt genug bist und genug Erfahrung hast, dass du es kannst.
Ja.
Also, ab geht's. Wie ist es bei dir, Lea, mit so Choreos baut? Ich meine, du hast ja auch diese WM-Nummer da selber gemacht.
Ich mache das komplett selber. Also, jetzt mein Wettkampf komplett selber.
Krass.
Ich kam auch mit der Nummer oder der Kür, die ich entwickelt habe, dann auch erst ins Training. Also, ich habe ganz viel komplett alleine gemacht. Und bei Zirkusnummern mache ich das im Kombo mit meinem Partner, mit Francis. Also, wenn wir eine Duo-Sache machen, entwickeln wir es zusammen, haben wir immer ein Video und gucken uns dann an, wie es aussieht. Wenn ich ein Solo mache, mache ich es auch erstmal selber und zeige es ihm dann. Und er hat dann noch manchmal so Sachen zu verbessern. Aber nee, sonst. Ich glaube, ich könnte das auch gar nicht so gut. In dem Prozess, wenn man noch so Sachen rausfindet, dann jemanden zu haben, der dann zuguckt. Weil klar, auf der einen Seite bestätigt es einen, wenn es gut war. Aber auf der anderen Seite traut man sich vielleicht nicht, Sachen auszuprobieren, wo man sich nicht so sicher ist. Und deswegen finde ich es eigentlich cool, das allein zu machen. Dann macht man Sachen, wo man sich nicht so sicher ist. Und dann guckt man sich's an. Und wenn es dann gut ist, dann kann man es irgendwie behalten.
Okay. Wer macht die Musik bei euch? Also wie läuft es da ab? Also wenn du sagst zum Beispiel, Marga, jetzt, ich will jetzt das und das Rocklied nehmen, wird es dann erst geschnitten?
Ja.
Oder wird erst, also wie läuft es ab?
Also erst besprechen wir uns über die Musik, so gefällt die Musik oder gefällt die nicht? Also beiden eigentlich, Julia und mir. Und dann habe ich manchmal eine Idee, wie man das schneiden kann. Und dann schneide ich das zum Beispiel. Also meine Ballmusik habe ich jetzt selbst geschnitten. Oder wenn ich keine Ahnung habe, wie man diese Musik schneiden kann, dann haben wir einen, der das cuttet und dann so auch unterschiedliche Versionen. Weil bei uns in der Musik muss es auch so dynamische Wechsel geben und Höhepunkte in der Musik. Und die soll sich verändern vom Tempo. Und dann macht er halt so 8 unterschiedliche Varianten von derselben Musik. Und dann hört man sich das alles an und entscheidet sich für eine.
Cool. Also ich mache meine, jetzt die Wettkampfsachen, das mache ich alles selber. Schneide ich selber, suche ich mir selber aus. Da weiß ich auch, ich glaube, ich habe auch genug Erfahrung, dass ich weiß, was zu mir passt. Und jetzt beim Wettkampf ist es eh nicht, da willst du halt Akzente haben und so. Und ich wollte aber trotzdem was haben, was auch ein bisschen so eine Zirkuskomponente hat. Also dass man auch irgendwie ein bisschen Emotionen hat, weil man das beim Wettkampf eigentlich nicht braucht, aber das so ein bisschen meine Stärke ist. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall haben. Beim Zirkus lasse ich ganz viel komponieren. Also dass ich erst eine Nummer auf eine andere Musik kreiere, auf irgendwie eine Energie, die mir gefällt. Dann kann man ja auch irgendwie was Wildes, Zusammengeschnittenes haben, was eigentlich voll doof klingt, aber was dir irgendwie einfach nur eine gute Energie gibt. Und dann gibst du das Video von so einer Nummer einem Komponisten und der kann dann was richtig komponieren, was dazu passt. Und deswegen, also jetzt gerade die Duo-Nummer, die wir jetzt spielen werden, auch in Monte Carlo, die Musik ist komponiert auf die Nummer. Deswegen passt es auch so gut. Und da sagen auch mal viele Leute, boah, was habt ihr für ein Lied? Das ist voll gut. Aber ja, das kann man halt nicht kaufen. Das gibt es nur für uns.
Oh, wow, das ist voll krass.
Ja.
Oh, voll krass.
Könntest du auch mal überlegen,
ja,
mal
das selber machen?
Also bei uns ist halt eher so, man nimmt die Musik und dann legt man da halt auf alle Akzente was drauf.
Ja.
Weil ich weiß nicht, weil sonst gibt es halt ja unendlich viele Möglichkeiten, wie du irgendwas aneinander reißt. So.
Ja.
Genau. Aber ich finde das, also ich verstehe das, was du vorher gesagt hast mit diesem, dass du die Person, also da würdest du dich nicht trauen, irgendwas auszuprobieren, wenn eine Person da wäre. Ich glaube, deswegen ist auch cool, dass wir dieses Jahr nicht immer alles mit Julia bauen, weil das ist trotzdem irgendwie so, okay, ich schäme mich vielleicht, irgendwas da auszuprobieren. Und mit der Choreografin, mit der wir das machen, oder meine Kollegin haben wir jetzt mit einer, also sie ist eigentlich eine sehr gute Freundin von mir. Sie ist eine slowenische Gymnastin, aber sie ist eine krasse Tänzerin. Also sie hat irgendwie im so modernen Tanz hat sie auch Weltmeisterschaften gewonnen. Genau, und mit ihr haben wir dann meine Übung gestellt und dann ist es halt so ein cooles, lustiges so Verhältnis, wo man, ich mach so Quatsch und sag, ja, wir können doch sowas machen. Und dann sind die, ja doch, das ist cool, wir können das machen. Und dann geben die mir halt so das Vertrauen und ja, keine Ahnung, pushen mich so, dass ich dann wirklich auch so lustige Sachen oder Sachen, die ich dann zum Beispiel jetzt nicht vielleicht Julia vorgeschlagen hätte, weil ich mir denke, oh Gott, was denkt sie sich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so einen Kack mache oder wenn es nicht klappt. Und aber so, wenn man so auf ganz, also Freundschaftsebene, wenn man da rumalbert, ist ja normal.
Ja.
Und dann sind die, ey, nee, aber das war eine richtig coole Idee. Dann hilft das halt auch.
Ja.
entstehen komplett neue Sachen.
Ja.
Verrückt, weil es sind ja schon viele Leute eigentlich um euch rum, wenn man das jetzt mal so in Summe betrachtet. Klar, wir haben jetzt Cheftrainer, wir haben Heimtrainer, aber da gibt es ja auch noch ganz viele andere Menschen. Vor allem, glaube ich, in der RSG, aber euch mit Ballett und Co. Wie viel Trainer gibt es denn aktuell, die dich betreuen?
Aktuell, soll ich auch die Namen nennen?
Kannst du machen, ja.
Aktuell habe ich Julia Raskina, Natalia Raskina, ihre Mutter.
Was macht die?
Sie trainiert mich auch.
Also mit dem gleichen Titel quasi.
Ja, genau. Dann habe ich eine Balletttrainerin. Gerade ist es Ludmila Duganova. Und dann habe ich einen Athletiktrainer, Robert.
Also, Robert ist der Athletiktrainer.
Genau, es ist auch voll schön, wenn du so einen nur First-Name-Basis hast.
Ja.
Trainern. Also, das wird dann, ist es ja wie ein Freund bei einem Kumpel, ja. Dann sagst du ja auch nicht, wie heißen wir mit Nachnamen, sondern es gibt da auch gar nicht.
Ja.
Und eigentlich ist es jetzt, also,
Bruder muss das
sein. Ja, genau,
Robert. Grüße gehen raus an Robert. Was macht ihr mit dir als Athletiktrainer?
Wir haben jetzt zweimal die Woche Athletik. Also, letztes Jahr haben wir hatten wir halt einen super durchgeplanten Reha-Plan für meine Hüfte, weil ich habe 6 Wochen lang nicht trainiert. Also so circa Ende 23 habe ich 6 Wochen lang nicht trainieren können wegen Schmerzen in den Hüften. Und dann haben wir 3-mal die Woche 2 Stunden lang mindestens Athletik zusammen gemacht. Athletiktraining, Krafttraining, um die Hüften halt zu stabilisieren und alle Probleme zu beheben. Und ja, also das war wirklich eine krasse Voraussetzungen, die einfach gebraucht wurde, damit ich überhaupt dann nach Paris gekommen bin. Also ohne den Krafttraining wäre ich dann nicht gelandet.
Wow. Krass. Gibt es halt auch viele verschiedene Rollen, die ja dann jeder hat. Ich meine, Lea, du hast vorhin gesagt, dein Coach, dass er stolz auf mich ist,
ja.
Ist mir so wichtig. Ich meine, bei dir, Marga, sind es jetzt ja viel mehr Leute. Ist es dann auch so, dass du sagst, ja, ich will die auch stolz machen, wenn ich dann bei Olympia da stehe? Oder wie hast du so eine Verbindung zu denen?
Ich glaube, es kommt auf die Menschen an, weil mit jedem Trainer hat man ein bisschen anderes Verhältnis. Es gab auf jeden Fall mal einen Trainer, wo es mir super wichtig war, dass die Person einfach stolz auf mich ist. Also mir war es wirklich so wichtig. Ich musste wirklich alles geben und ich habe jeden Tag 130% gegeben, wirklich damit ich höre, okay, ja, war gut. Aber normalerweise im Training habe ich nicht so ein Bedürfnis, also Julia muss stolz auf mich sein oder Frau Raskina muss stolz auf mich sein, sondern sie sollen zufrieden sein mit meiner Leistung. Aber wichtig ist auch für mich, dass ich zufrieden bin. Weil manchmal gibt es auch so, ich denke mir, ach, das war richtig kacke. Und die sind so, hey, das war ja voll gut. Oder war auf jeden Fall besser als gestern. Oder alles gut, keine Sorge, war ja ganz gut. Und dann, keine Ahnung, oder andersrum, denke ich mir so, ja, war gut. Und die sagen, war nicht so gut. Genau, und deswegen, keine Ahnung, ist halt, muss man so ein Gleichgewicht finden.
Eigener Anspruch und...
Ja, genau.
Aber was war der Unterschied jetzt zu dem Trainer, mit dem, ich will den stolz machen, kannst du beschreiben, warum?
Er war nie zufrieden. Ich habe halt 2-mal mit ihm trainiert. Einmal circa, als ich 13, 14 Jahre alt war, wo ich halt noch gar nicht bewusst trainiert habe und eigentlich mich nur auf meinem Talent ausgeruht habe. Und damals wurde ich halt nie gelobt, sondern immer nur war alles schlecht, was ich gemacht habe. Obwohl ich mich dann sogar bei ihm angestrengt habe, obwohl ich mich nirgendwo anders angestrengt habe, habe ich dann trotzdem gehört, ja, du strengst dich nicht an. Und dann ist es so hängen geblieben und dann ein paar Jahre, als er später zurückgekommen ist und ich dann aber schon bewusst trainiert habe und ich mich angestrengt habe und ein Ziel vor Augen hatte und genau weiß, okay, wie kann ich mich verbessern, was muss ich tun, hatte ich dann so als Ziel, jetzt kommt's, jetzt höre ich.
Mhm.
Also,
sag es.
Ja.
Und? Hat er es gesagt?
Ja. Ja.
Habt ihr danach darüber gesprochen?
Ja, also nicht über so das davor, sondern eher darüber, dass er halt selbst auch voll den Fortschritt gemacht hat als Trainer. Genau, also halt auch wieder, was ich super wichtig finde bei Trainern, einfach diese Selbstreflexion und dass man an sich arbeitet und seine Fähigkeit als Trainer einfach verbessert. Genau, und dann habe ich aber gehört, ja, war gut, sehr schön, das ist stolz.
Ja, voll schön. Voll der schöne Abschluss eigentlich.
Ah,
dem Ganzen.
Sorry. Er hat noch
das Zitat.
Ja.
Ja, genau. War das auch von ihm?
Ja.
Das war das Zitat.
Nee, das Zitat war, also ich hatte sehr schlechtes Training mental. Ich war die ganze Zeit, ich weiß nicht, mir ging es nicht gut. Ich war die ganze Zeit enttäuscht von mir selbst und alles hat nicht geklappt. Und ja, war einfach ein schlechter Tag. Und dann holt er sich so zu mir, also ruft er mich zu ihm und bisschen, also deswegen finde ich es okay, wenn Trainer manchmal so strenger reden, weil es ist ja eine gute Intention dahinter. Und die Worte, die sie streng sagen, sind ja auch nicht schlecht. Also es wurde nicht gesagt, ja, du bist schlecht, streng dich mal an, sondern es war, du hast dir Dream On auf deinen Arm tätowieren lassen und er ist komplett gegen Tattoos. Dann glaub doch auch an dich, dann glaub an dich, du schaffst das, träum doch weiter und arbeite für deine Träume.
Ja, der hat ja eigentlich quasi deinen eigenen, dein eigenes Mantra nochmal in der
Ja,
Hand gerufen.
Ja.
Und du dachtest dir so, ja, scheiße, hat er recht.
Ja, ja, okay, dann träume ich und arbeite für meine Träume. Ja, okay.
Ja, krass, da braucht man halt manchmal schon auch einfach jemanden, der einem nochmal klar macht, warum mache ich das Ganze hier eigentlich? Weil es ist ja auch egal, ob man jetzt auf eine WM im Sur fährt oder Artistin ist, die wie viele Tage die Woche auf der Bühne steht oder sich für Olympia vorbereitet, so der Traum eigentlich. Leute, die haben manchmal sagen, ja, jetzt reiß dich halt zusammen, schau mal, was du dir tätowiert hast, jetzt musst du halt auch durchziehen. Ich glaube, daran. Ja,
genau so war das, ja. Genau so war das. Ja.
Ja, und oft auch, also man hat ja so einen Traum, der Traum ist so riesig groß und auch irgendwie so ungreifbar ganz oft. Und man vergisst diese ganzen kleinen Schritte, die man machen muss, um zu diesem großen Traum zu kommen. Und die sind halt manchmal, dass man in der Halle steht und irgendwie keinen Bock hat. Oder die sind, dass man früh aufstehen muss. Und die sind halt auch manchmal, boah, schaffe ich das überhaupt? Also diese ganzen Sachen gehören damit dazu. Und dann jemanden zu haben, der einen einfach nur wieder zurückerinnert. Hey, guck mal, das ist dein großer Traum und wir sind gerade auf dem Weg. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und das machen Coaches. Dafür braucht man sie.
Wir enden unsere Folge, wie wir sie immer enden. Und zwar mit der Frage oder mit eigentlich der Aussage an das jüngere Ich zum Thema Trainer und Coach. Mit dem Wissen, was ihr heute habt, was würdet ihr der kleinen Lea und der kleinen Marga dazu gerne sagen?
Soll ich anfangen?
Ja. Wer möchte?
Also ich glaube, ich bin meinen Coaches unglaublich dankbar und ich kann das eigentlich erst jetzt so richtig sagen und auch so richtig sehen vor allem. Und ich glaube, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass ich das damals auch schon mehr hätte sehen können. Teilweise sind Coaches, die machen das unbezahlt oder kriegen nur ganz wenig Geld dafür. Die machen das wirklich aus so einer Passion raus und weil sie irgendwas in einem sehen und stecken da so viel Herzblut rein. Und ich sehe das jetzt auch als jemand, der irgendwie schon älter ist, wenn Coaches mit jüngeren Leuten zusammenarbeiten, wenn die das so gar nicht wertschätzen, finde ich das so richtig schlimm. Und ich glaube, ich habe es immer wertgeschätzt, aber ich glaube, ich hätte es auch noch mehr wertschätzen können damals.
Also jetzt bin ich mir sehr bewusst, was alles meine Trainer für mich gemacht haben und machen und ich sag wirklich 10.000 Mal Danke und wirklich, ich muss mir sicher sein, dass sie verstehen, wie dankbar ich bin für das alles. Aber damals, ich weiß nicht genau, was mein Problem war, aber ich weiß, also ich habe denen vertraut, aber irgendwie war ich so, warum, also so, ich weiß nicht, ich habe das nicht ganz umgesetzt, was mir gesagt wurde. So, ich habe mich nicht angestrengt, ich habe das nicht probiert zu machen, was mir gesagt wurde. Und das würde ich der Marga sagen, Marga, du bist nicht perfekt. Und das wusste ich aber damals auch, aber wieso auch immer wollte ich mich trotzdem nicht verbessern.
Hattest einfach eine rebellische Phase halt.
Ja, aber auch als Kind. genau. Das ist, dass ich einfach ja mal auf die Trainerin hören kann und nicht warten muss, bis dann, keine Ahnung, die Stimme ein bisschen gehoben werden muss, damit ich endlich höre und das mache, was mir gesagt wird. Genau, sondern Marga, hör zu, verbessere dich, weil
am Ende ist es ja dein Traum.
Genau. Ja, und die Trainerin will ja nur helfen. Und das, finde ich, verstehen viele nicht. Also viele denken, warum kritisiert sie mich jetzt? Aber eigentlich will die Trainerin ja nur helfen. Und ja.
Ich glaube, das ist ja auch ein super Abschluss zu sagen, keiner zwingt einen
ja,
das Ganze zu tun. Jeder kann ja entscheiden. Und wenn der Traum ist, dream on, ich will halt zu Olympia oder ich will die beste Artistin der Welt werden und man selber sagt, hey, ich bin bereit auch für den Traum alles zu tun, und dann jemand kommt, der natürlich einen auch mal vielleicht, das soll jetzt nichts rechtfertigen und natürlich gibt es da auch ganz viele negative Beispiele, aber wenn man sagt, im positiven Sinne auch mal aus einem Loch holt, motiviert und ja, man kann die Frage sich schon stellen, ist es das wert? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber am Ende, wenn da man selber entscheidet, für mich ist es es wert, ich möchte das machen, dann ist es ja nur ja wertschätzend, dass man halt auch jemanden hat, der sagt, ich komme mit dir, wir machen das zusammen und am Ende stehe ich dann auch und hole dich wieder von der Fläche ab und entweder sammle ich dich wieder auf oder wir feiern, sage ich mal, den 4. Platz bei Olympia oder den Weltmeistertitel im Sur. ist ja einfach auch krass, was ihr alles erreicht habt mit eurem Team gemeinsam und über die vielen Jahre mit den vielen Menschen, die euch da begleitet haben. Und in diesem Sinne ist die Folge zu Ende.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Und damit vielen Dank, Marga und Lea, dass ihr uns so tiefe Einblicke in eure Trainer-Sportler-Beziehung gegeben habt. Ich würde mal sagen, eure Coaches sind mit Sicherheit sehr, sehr stolz auf euch. Und wenn euch Zuhörerinnen und Zuhörer diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, schreibt uns in die Kommentare, folgt uns auf Social Media, folgt den beiden vor allem auf Social Media auf ihrem weiteren Weg. Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen Folge Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen, Geschichten, die bleiben. Vielen Dank an das DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl für die Unterstützung dieser Folge.